Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Dieser Weg ist auf jeden Fall ein Weg, wo man sich sehr stark und sehr häufig selbst reflektieren muss. Also wer bereit ist, sich zu hinterfragen, sich zu optimieren, auch mal einzugestehen, dass er Fehler gemacht hat, besser zu werden. Also wer diese Grundhaltung mitbringt und auch den Mut, immer mal wieder Neues auszuprobieren, was man vorher noch gar nicht gemacht hat, der kann auch Unternehmer werden. Und um es dann möglichst einfach zu machen, such dir ein Umfeld und in dem Umfeld nach Möglichkeit Leute drin zu haben, die ein Stück weiter sind als man selbst und einem den Weg der Abkürzung zeigen können.
Und damit willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath und ich freue mich, dass heute in Episode 270 Stefan Mehrath bei mir ist. Stefan ist einer der wichtigsten UnternehmerInnen-Coaches des Landes. Er hat schon viele Bestseller über Entrepreneurship geschrieben. Sein großer Durchbruch war das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von 2008. Es gilt so als Standardwerk in der deutschsprachigen Unternehmerszene. Und jetzt hat er ein neues Buch vorgelegt. Die Schwarzgurt Unternehmer, und darin beschreibt er, worauf es heute ankommt in einer Zeit, die von Krisen geprägt ist, in einer Zeit, in der wir uns auch über Führung neu Gedanken machen müssen. Und das Buch Die Schwarzgurt-Unternehmer, ich habe es gelesen, das zeigt sehr einfach auch anhand einer Geschichte, welche Fehler üblicherweise immer noch gemacht werden und wie man sich das Leben als Unternehmer oder Unternehmerin doch einfacher und leichter machen kann. Stefan sagt, wir alle haben eigentlich das Zeug, selbstständig, selbstbestimmt zu arbeiten. Wir müssen nur uns selbst hinterfragen, ob wir auch dazu lernen wollen. Und die Frage ist eben auch, wie wir uns mit Neuem und Unbekanntem auseinandersetzen und wie wir uns darauf einstellen können. Jetzt also der Einstieg in das große Unternehmertum-Interview hier im New Work Chat mit Stefan Mehrath. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Stefan heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Von meiner Seite auch herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Gabriel. Ich freue mich auf den Tag heute.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute sprechen können über dein neues Buch, aber auch über deine Arbeit und vor allen Dingen auch über das Unternehmertum. Denn du sagst ja, Unternehmer sein ist eigentlich der geilste Lifestyle. Das habe ich in deinem Podcast gehört. Würdest du wahrscheinlich heute auch so unterschreiben?
Das würde ich heute auch so unterschreiben. Natürlich muss es immer zur Person passen, weil ich glaube, es ist nicht der geilste Lifestyle für jeden, aber für jeden, der zumindest ein gewisses unternehmerisches Gen mit sich trägt, auf jeden Fall.
Wo bist du denn heute?
Heute bin ich jetzt gerade in meinem Büro südlich von Freiburg in Eschbach. Das kennt aber kein Mensch. Also so 30 Kilometer, 40 Kilometer von der Schweizer Grenze weg.
Ja, aber das ist eine sonnige Ecke, ne? Also Freiburg hat doch immer die meisten Sonnenstunden, ne?
Definitiv, aber nicht heute.
Aber wir lassen die Sonne hier heute im Podcast scheinen und starten mal mit der Einstiegsfrage, die auch du beantworten darfst. Meine 11-jährige Tochter Mathilda spricht hier das Intro ein. Ich hoffe, sie macht es noch lange. Wie würdest du ihr erklären, was du eigentlich so tust?
Ich helfe Unternehmern, ein besseres Unternehmen aufzubauen und in ihrem Leben glücklicher zu sein und ihren Mitarbeitern das Leben auch glücklicher und erfolgreicher zu machen.
Und hast du den Eindruck, dass da großer Bedarf ist?
Definitiv. Also ich meine, die meisten Unternehmer, wenn die anfangen, die sind ja erstmal von ihrer Sache begeistert und gleichzeitig funktioniert es dann oft nicht so ganz richtig gut. Das führt dann zu mehr Arbeitsstunden, dann sind irgendwann mal 60, 70 Arbeitsstunden in der Woche die Regel und das führt zu Stress und der Stress führt dazu, dass ich den Stress irgendwann mal anfange, auf meine Mitarbeiter zu projizieren. Die Mitarbeiter geben mir den Stress wieder zurück und ja gut, das läuft dann halt kommt dann in die falsche Richtung irgendwann. Also ja, Bedarf ist definitiv da.
Ja, einige sind richtig in so einer Stressmühle, ne, und kommen da auch schwer allein raus, denn man ist dann so ja auch gewissermaßen unter Druck, muss die Kohle reinholen und hat vielleicht auch noch Kredite abzubezahlen und allein ist es schwer, ne?
Also man kriegt schon hin, aber es ist tatsächlich schwer, das allein zu machen. Und es ist auch nicht sonderlich schlau, weil es gibt ja viele andere Unternehmer, die sozusagen durch dieses Problem schon einmal durch sind und die Lösung kennen. Und da muss ich ja selbst nicht Jahre meines Lebens verschwenden, um sie für mich selber nochmal rauszufinden.
Geht also auch um Abkürzungen, die du ja auch gewissermaßen anbieten kannst. Und natürlich wollen wir auch noch mal wissen, wie du dazu gekommen bist, zu deinem Thema. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in deine Vergangenheit mitnehmen. Wo kommst du her? Wie bist denn du aufgewachsen?
Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Stuttgart und bin aufgewachsen, ganz normal, Schule, Abi, habe dann irgendwann mal angefangen studieren, Informatik, dann gewechselt zu Philosophie, abgeschlossen als Soziologe, also ziemlich krumm. Dann habe ich gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter 2 Jahre, Anfang der 90er. Das war so die frustrierendste und sinnloseste Zeit meines Lebens. Also ich sollte so eine soziologische Untersuchung machen, also so eine statistische Untersuchung, wo das Ergebnis zu Beginn bereits feststand, weil die wollten politisch irgendwas umsetzen und haben halt jemand gebraucht, der die Zahlen richtig hinbiegt, damit rauskommt, dass auch umsetzbar ist. Fand ich völlig sinnlos.
Ich habe ja mal Soziologie studiert eine Zeit lang und Ich erinnere mich an die empirische Sozialforschung.
Genau, das war's. Ja.
Ja, ja.
Und dann habe ich da gekündigt und dann habe ich mich erst als Freelancer zeitlang durchgeschlagen und 1997 habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Das war damals ein Internetunternehmen. Und das lief dann, also am Anfang war es schwierig, aber so nach etwa 15 Monaten lief es richtig gut. Wir haben dann angefangen und sind zu gewachsen, haben Investoren dazu gekriegt, so ab 2001 waren dann irgendwann mal 30 Mitarbeiter in der Größenordnung. Also so etwas ältere Leute kennen das noch unter dem Stichwort New Economy. Wir haben uns insofern unterschieden, dass wir, bis die Investoren reingekommen sind, haben wir Gewinne gemacht, danach nicht mehr. Und das führte dann auch 2003 zur Insolvenz. Und ich habe mir dann gedacht, okay, irgendwie hast du ganz offensichtlich ein paar Fehler gemacht. Ich wusste aber nicht, welche. Und das war für mich der Dreh- und Angelpunkt, wo ich damals begonnen habe zu lernen, was macht eigentlich ein Unternehmer? Wie kann man sein Unternehmen besser führen? Weil ich hatte vorher, habe ich gedacht, hey, ich habe 30 Leute, ich mache alles richtig, Investoren, cool. Aber ich habe so viele Fehler gemacht, die ich überhaupt gar nicht gesehen habe, was ich erst nachträglich gelernt habe. So, dann habe ich gleichzeitig direkt nach der Insolvenz mein zweites Unternehmen gegründet, wieder im Internetbereich. Das lief dann deutlich besser, nachdem ich wusste, was ich für Fehler gemacht hatte. Und dann kamen irgendwann im Laufe der Zeit Unternehmer zu mir und fragten, ob ich ihnen helfen könnte. Und im ersten Moment dachte ich mir, was wollen die eigentlich von mir? Weil ich bin ja selber gerade erst pleite gegangen. Und die erste Unternehmerin, die ich dann gecoacht hat, die sagte mir, ja, ich werde jetzt demnächst pleite gehen, du hast eine Erfahrung mir voraus, die ist sehr wichtig für mich. Und war für mich eine völlig neue Sichtweise an der Stelle. Ja. Habe ich mich mit ihr zusammengesetzt, ich konnte ihr helfen, also ihr Unternehmen gibt's heute noch. Sie hat es allerdings 2009 verkauft und irgendwann fand ich mal dieses Coaching von Unternehmern viel spannender als Software, so dass ich mein zweites Unternehmen auch verkauft habe und dann 2007 Unternehmercoach gegründet habe. 2008 kam ein Bestseller raus, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, und ab da ist es eigentlich kontinuierlich gewachsen.
Lass uns doch mal da einsteigen. 1997 Internet Company. Da kursieren doch jetzt immer noch manchmal diese Videos, wenn Bill Gates in so einer Talkshow sitzt und das Internet erklärt, oder? Mhm. Das war schon noch eine Zeit, in der nicht jeder permanent online war, ne? Kannst du dich da noch so ein bisschen erinnern? Das war ja schon, ich will nicht sagen skurril, aber anders als heute.
Ich kann mich da schon ziemlich gut dran erinnern, dass es war sehr skurril. Also ich meine, die bisschen älteren Leute erinnern sich noch an eine Werbung mit Boris Becker um das Jahr 2000, bin ich jetzt drin. Also das war echt, es war ein Abenteuer, ins Internet reinzukommen. Und das war auch tatsächlich die Schwierigkeit, als ich angefangen habe. Für mich war das schon relativ selbstverständlich. Ich habe davor, gab es noch CompuServe und AOL und so weiter. Das war noch gar kein richtiges Internet. Also da war ich schon 93, 94 drin und kannte das. Und dann habe ich versucht, Unternehmen Websites zu verkaufen. Die wussten überhaupt nicht, was eine Website überhaupt ist. Also ich bin da irgendwie richtig gegen die Wand gelaufen. Das war echt noch Bekehrung und spannende Zeit. auf der anderen Seite, wenn ich zurückschaue, auch eine unglaublich ruhige Zeit, weil dieses permanente Online-Sein, permanent erreichbar sein, war einfach noch nicht da. Und das hat zu einer anderen Verbindung zwischen den Menschen geführt. Und das hat auch durchaus was Schönes gehabt.
Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, in der man zu den Freunden gegangen ist und an der Tür geklingelt hat und gefragt hat, ob sie rauskommen zum Fußballspielen. Mhm. Wenn ich meine Kids sehe, die große ist 14, die mittlere 11, da ist halt dieses FOMO, Fear of Missing Out. Es ist immer der Blick drauf, ist irgendwie doch nochmal eine Nachricht im Messenger gekommen und es kommt ja auch rund um die Uhr irgendwas.
Ja.
Und sag mal, dann dein Scheitern. Du sprichst ja sehr offen darüber. Mhm. Auch das ist ja heutzutage für viele noch schwer oder sogar ein Tabu. Musst mal erzählen, wie du das heute auch so erlebst, ob wir da weiter sind. Aber in der Zeit, du sagtest dann, du hast dann gemerkt, was deine Fehler sind. Woran hast du denn deine Fehler gemerkt oder gelernt, welche das waren?
Ich habe praktisch ab dem ersten Tag nach der Insolvenz habe ich mir einen Coach genommen und ich habe dann auch angefangen, Unternehmerseminare zu machen und ich habe damals wirklich manisch gelesen, also vielleicht 100, 150 Bücher im Jahr in dieser Größenordnung.
Wow.
Und im Lauf der Zeit habe ich dann verschiedenste Fehler festgestellt. Also so ein paar Fehler waren, also ein Fehler war, ich unterscheide heute zwischen drei Rollen im Unternehmen. Das ist die Rolle der Fachkraft, die Rolle des Managers und die Rolle des Unternehmers. Und Fachkraft ist derjenige, der zum Beispiel Software entwickelt, der verkauft, also der letzten Endes dafür sorgt, dass auch Geld im Unternehmen ins Unternehmen reinkommt. Der Manager, der schafft Systeme und Strukturen, dass mehrere Fachkräfte zusammenarbeiten können und eine Leistung vergleichbarer Qualität hinkriegen, alle ihre Arbeitsmittel haben und so weiter. Und der Unternehmer ist derjenige, der die Vision, die Strategie reinbringt, der auch die Kultur im Unternehmen prägt, also der sozusagen das große Ganze hinter dem Unternehmen bildet. Und die meisten haben diese drei Rollen nicht wirklich klar und das war bei mir auch so. Ich hatte eigentlich nur diese Fachkraftrollen auf dem Schirm. Was ich gut konnte, war programmieren. Was ich auch gut konnte, war verkaufen. Die anderen Rollen wusste ich gar nicht, dass ich die hätte machen sollen. Und jetzt stell dir mal vor, da sind 30 Leute, komplett unstrukturiert. Jeder wurschtelt irgendwie vor sich hin. Strategie bewusst gab es nicht. Und das heißt, das Ergebnis war das volle Chaos, ganz viele Fehler, Missverständnisse und. Und das war somit das Problem, dass ich halt diese Unternehmeraufgaben gar nicht gesehen habe und nicht wusste, dass ich die hätte machen sollen und dann logischerweise auch nicht gemacht habe.
Und du schreibst ja auch in deinem neuen Buch darüber, dass viele Unternehmer diese anderen beiden Rollen so mitbedienen. Da gibt es ja zumindest dann diesen Fall. Ja. Und das hast du ja so ein bisschen wie in einem Roman, in einem Business-Roman sozusagen auch mal erzählt. Und ich glaube, viele finden sich da auch wieder. Es steckt ja immer eine gute Absicht dahinter. Ne? Ich muss das irgendwie hinbekommen. Mhm. Es gibt gerade keinen anderen. Es geht gerade nicht anders.
Ja.
Aber es ist eben nichts, was auf Dauer funktioniert. Ne?
Definitiv nicht. Also ich glaube gerade, was du gesagt hast, ich muss es irgendwie hinbekommen. Es geht gerade nicht anders. Ich bin der Einzige, der mein Unternehmen retten kann. Nur durch Arbeitseinsatz werde ich erfolgreich. Das sind ja alles Glauben. Glaubenssätze und diese Glaubenssätze sind vielleicht auch in den ersten ein, zwei Jahren des Unternehmerseins, wenn das Unternehmen ganz klein ist, also mit ein, zwei, drei Mitarbeitern, dann sind die ja richtig, weil es ist tatsächlich ja kein anderer da. Aber wenn ich irgendwann mal 10, 20 Leute habe, dann stimmen die plötzlich nicht mehr. Das heißt, ich muss anfangen, in meinem Kopf meine Glaubenssätze zu verändern, meine ganze Grundhaltung zu verändern und genau das kriegen die meisten und ich damals eben auch nicht wirklich hin.
Nun haben wir ja in Deutschland nicht unbedingt das Entrepreneurland, würde ich mal sagen. Es wird in den Schulen nicht unbedingt dafür geworben und auch sonst reden wir mehr über die Hürden, die es ja gibt und Finanzamt und du kennst das ja alles besser als ich. In anderen Ländern wird es manchmal fast glorifiziert, wenn wir nach Amerika gucken, ne? Mach dein Ding, hab deinen Traum. Mich als Vater würde interessieren, was können wir denn dafür tun, dass wir da auch schon früh Appetit drauf machen.
Also was es gibt, und die unterstützen ja auch durch Spenden. Es gibt zum Beispiel, die heißen IW Junior Schülerfirmen. Die sorgen dafür, dass an der Schule praktisch ein Jahr lang Firmen gegründet werden und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern in echt. Die machen dann auch richtig Umsatz und werden richtig angemeldet und die Schüler lernen dann sozusagen in der Praxis, was es heißt, so eine kleine Firma zu führen. Und das finde ich eine coole Sache.
Ja.
Was ich auch cool finde, auch wenn ich die Denkrichtung ein bisschen merkwürdig finde. So Sendungen wie zum Beispiel Höhle der Löwen. Das gab es ja, als ich angefangen habe, gab es ja sowas gar nicht. Und ich glaube, dass das schon auch bei Jugendlichen, zumindest die, die noch Fernsehen überhaupt gucken, eine andere Perspektive auf das Unternehmersein und auf das Gründen sicherlich eröffnet. Wobei den Fokus jetzt nur, wer kriegt am meisten Kohle von den Investoren, finde ich etwas schräg. Das sollte nicht der Fokus sein. Aber überhaupt die Idee zu gründen, mal publik zu machen und bekannter zu machen und attraktiver zu machen, finde ich toll. Dann Unternehmer, die wirklich als Vorbilder agieren. Und das ist in der Tat schwierig, weil da gibt's halt nicht so richtig viele, wo man sagt, ich würde gern so werden wie die, weil die cool sind. Also so ein Richard Branson oder so beispielsweise, der ist cool und hat eine gewisse Sogkraft. Aber dann gibt's halt andere. Ich meine, der ist auch irgendwo cool, aber gleichzeitig komisch. So ein Elon Musk, ich meine, großartiger Visionär, hat viel, viel hingekriegt mit Tesla und so weiter und Weltraumflügen. Aber wie er sich gerade verhält, ist manchmal...
Ist er selber abgehoben.
Ist irgendwie schräg. Und
total.
Ja, also da wirklich so Unternehmer, Vorbilder zu haben, halte ich für einen zentralen Schlüssel.
Und Richard Branson hast du ja auch getroffen, beziehungsweise du hast ihn nach Deutschland geholt. Ja. Ne? Wie war die Begegnung mit ihm und was hast du vielleicht sogar von ihm gelernt?
Also die Begegnung war extrem faszinierend tatsächlich, weil ich fand, es ist ein extrem liebenswürdiger Mensch, dem Menschen das Allerwichtigste im Leben sind. Und so führt er auch seine Unternehmen letzten Endes. Da gibt es eine Geschichte, an die kann ich mich gut erinnern. Der hat ja 400 Firmen und ist Milliardär und so. 400, ja. Und da war er bei einer von seinen Firmen und da haben die Geschäftsführer und so, die dort arbeiten, die haben ihm halt Zahlen und die Ergebnisse und so weiter präsentiert. Und das hat so anderthalb Stunden gedauert. Und nach anderthalb Stunden machte er das erste Mal den Mund auf und fragte die, ja, sind die Zahlen, die ihr da jetzt präsentiert habt, denn gut? Und dann sagt die, ja, natürlich. Und dann sagte er, ja, dann lass uns doch feiern. Und diese Haltung sozusagen, das Positive, ich glaube, er hat die Zahlen gar nicht verstanden. Was er hervorragend versteht, ist Business-Chancen zu entdecken und was er noch hervorragend versteht, ist Menschen zusammenzubringen, dass sie mit einer großen Freude gemeinsam ein Ergebnis bewirken und das finde ich beides extrem inspirierend. Und dann macht er auch noch, ich meine, es gibt so eine CO2-Initiative und wo er ganz viele Dinge macht, wirklich um diese Welt auch besser zu machen, finde ich richtig cool, wobei das wird natürlich ein bisschen durch Virgin Galactic so ein Weltraumschiff in den Weltraum zu schießen, ist jetzt nicht so ganz CO2-neutral, da wird es ein bisschen konterkariert. Aber ich meine, da muss diese ganz reichen Leute, die sind genauso wie wir nicht ganz reichen Leute, auch nicht perfekt. Und ich muss einfach schauen, ist das, was sie tun, überwiegend positiv und hilfreich? Und dann muss ich halt mit der einen oder anderen Marotte halt auch leben bei den Leuten.
Aber in Deutschland fehlen diese Role Models offensichtlich, also die vielleicht auch mit dem Beinen auf dem Boden geblieben sind, die das vielleicht auch ein Stück weitergeben, dieses Wissen und ein Stück weit dafür werben. Versuchst du, ein Role Model zu sein? Du bist ja sehr sichtbar mit deinem Thema.
Definitiv. Also ich werde auch, also selbst wenn ich es nicht versuchen würde, ich werde ja mit dem Thema fast schon in diese Richtung gedrückt. Und deswegen mache ich es auch durchaus, weil ich glaube, man kann sein Unternehmen anders menschenorientierter führen und jetzt die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen führe, die meisten sagen ja, ein Unternehmen hat die Aufgabe, Gewinn zu erwirtschaften. Das sehe ich gar nicht so. Ein Unternehmen hat die Aufgabe, erstmal einen Kunden Nutzen zu bieten. Ein Kunde ist ein Mensch und letzten Endes will ich damit dem Mensch was Gutes tun. Nicht nur dem Mensch, der jetzt vor mir steht, sondern auch meinem zukünftigen Kunden. Und deswegen ist es notwendig, dass ich Geld verdiene, weil sonst kann ich meinem zukünftigen Kunden nichts Gutes tun. Das heißt, Geld verdienen ist für mich eine notwendige Bedingung, so wie für uns Menschen Atmen eine notwendige Bedingung ist, sonst wird es halt nichts mit dem Leben. Aber der Sinn des Lebens ist nicht Atmen. Und so ähnlich sehe ich das bei Firmen auch. Der Sinn des Lebens, der Sinn der Firma ist was anderes. Den Kunden Nutzen zu bieten, eine gute Kultur für die Mitarbeiter zu schaffen und nebenbei muss ich halt Geld verdienen, weil das Ganze muss ja jemand bezahlen.
New Work Chat Werbung.
Und noch eine Geschichte in eigener Sache. Am 31. Oktober 2024, also an diesem Donnerstag, findet nicht nur Halloween statt, sondern auch der große Saisonstart unserer Eisbademeisters-Aktion. Wir gehen wieder ins kalte Wasser, mittlerweile im fünften Winter, und wollen damit Spenden sammeln für den guten Zweck. Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir machen das also immer, wenn es kalt wird, immer wenn das Wasser runtergeht in den Temperaturen, dann gehen wir da rein. Einige denken, warum macht ihr das? Tatsächlich macht das echt viel Spaß und klärt den Kopf von Stress und anderen Belastungen. Und das Zweite ist, dass wir damit eine Aufmerksamkeit erregen und Spenden sammeln für soziale Zwecke. Wir haben das in der Vergangenheit schon getan für den Obdachlosenhilfeverein in Rostock, den Wünschewagen, die Geflüchtetenhilfe, für den Förderverein der Tafel und andere Zwecke. Und jetzt sammeln wir für den Verein Rostocker 7. Die engagieren sich nämlich für Kinder aus finanziell schwachen Familien. Ich als dreifacher Vater kümmere mich wirklich sehr darum und sorge mich auch ein Stück weit um das große Thema Kinderarmut, denn es wird immer größer. Wir wollen Geld sammeln, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen für Kinder aus finanziell schwachen Familien hier in Rostock, und ihr könnt uns unterstützen. Geht auf unsere Webseite eisbademeisters.de oder besucht uns auf Instagram, instagram.com/eisbademeisters. Wenn ihr nicht in Rostock seid, es gibt auch Gruppen in Hamburg, in Münster, Flensburg, Mecklenburgische Seenplatte, wahrscheinlich auch irgendwo in eurer Nähe. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne eine Gruppe aufmachen. Wir haben also Logo, alles, was es braucht. Ihr könnt direkt starten, geht ins Wasser, sammelt für einen guten Zweck. Oder tut was anderes Ehrenamtliches. Es tut nicht nur uns selbst gut, sondern wir können damit auch anderen helfen und das, was wir gelernt haben, in unserem Job auch weitergeben an anderer Stelle. Vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich im kalten Wasser oder am Strand, oder wir lesen uns auf LinkedIn. Erzähle ich natürlich auch ein bisschen davon und werde ein paar Bilder posten. So, und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast mit Stefan. Aber du könntest ja auch als Angestellter diese Dinge tun. Du könntest ja auch Manager sein oder in einer der anderen Rollen sein als Angestellter und nicht als Unternehmer. Also warum Unternehmer?
Ich glaube, als Unternehmer habe ich nochmal eine ganz andere Freiheit. Also genau genommen, ab diesem Moment, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter aufgehört habe, war für mich die Option angestellt sein auch durch. Also ich fand es so schrecklich, dass mir vorgegeben wurde, was sinnvoll zu sein hat, dass ich dann vielleicht das Kind mit dem Bad ausgeschüttet habe damals. Aber für mich, wenn ich Unternehmer bin, ich kann das selbst gestalten. Klar, wenn ich Fehler mache, dann muss ich die auch selber ausbaden. Das ist als Manager ja auch nicht so. Gut, im schlimmsten Fall gibt es einen goldenen Handschlag, aber ich stehe nicht mit meinem eigenen Vermögen ein. Das ist als Unternehmer sicherlich anders. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ich kann es ja nicht anders beantworten.
Also die Freiheit und die Kehrseite davon ist ja die Verantwortung. Ja. Die gibt es eben nur in dieser Konstellation. Und dann sagst du ja auch, Unternehmer sein kann man lernen. Du unterstützt ja sozusagen auch dabei, das zu lernen. Sollte man das möglichst lernen, bevor man gründet, oder kann man es eigentlich nur on the job lernen?
Also klar, man kann ein bisschen Theorie lernen, wie entwickle ich eine Strategie und so weiter, bevor man gründet. Aber ich glaube, das meiste muss man on the job lernen, weil also es gibt, ich vergleiche Unternehmer sein ja immer ein Stück weit mit dem Kampfsport. Kampfsport habe ich, wenn ich versuche, das mal einzuteilen, gibt es einen sogenannten äußeren Weg und einen inneren Weg. Der äußere Weg ist der Weg der Methoden, der Techniken. Wie mache ich genau den Bewegungsablauf bei dem Schlag, bei dem Tritt? Der innere Weg ist, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sparring bin oder in einem Kampf bin, wie gehe ich damit um, dass ich gerade einen einfange und es wehtut? Wenn ich ab dem Moment Angst kriege, dann bin ich komplett von der Rolle, der andere spürt es, und dann habe ich schon verloren. Selbst wenn ich die ganzen Techniken und so weiter kenne, keine Chance mehr. Das heißt, das Essentielle ist, mit der eigenen Angst umzugehen. Und das Gleiche gilt für Unternehmer auch. Also natürlich gibt es Methoden, wie geht man mit den Finanzen um, wie macht man Strategie, wie mache ich ein Führungsgespräch und so weiter. Aber diese Dinge sind alle auf die ein oder andere Art mit Angst verbunden. Also wenn ich jetzt eine Strategie mache, weiß ich ja vorher nicht, ob sie funktioniert oder nicht. So, das heißt, die kann also auch nicht funktionieren, und plötzlich sind mal beim kleinen Unternehmen 100.000, beim großen Unternehmen 10 Millionen einfach weg. So, und das kann, wenn es die eigenen 100.000 oder die eigenen 10 Millionen sind, kann es durchaus eine Angst auslösen. Und damit muss ich erstmal umgehen lernen. Und das kann ich nur on the job, das kann ich nicht in der Theorie machen, weil nachher, sobald die Realität da ist, habe ich ja wieder die Angst.
Du bist jetzt schon sehr lange Unternehmer und hast dich dementsprechend auch selbst entwickelt, weil du sprichst ja viel von persönlicher Entwicklung, das ist, was im Inneren passiert. Wovor hattest du denn Angst und wie hast du die Ängste überwunden?
Also unter einer bestimmten Perspektive ist Unternehmer sein der Weg der Angst und das geht jedem so. Am Anfang, wenn ich eine Idee habe zu gründen, dann weiß ich nicht, okay, klappt das mit den Kunden? Kriege ich überhaupt einen Kunden? Wie viel Geld kann ich eigentlich nehmen? Kriege ich das Projekt umgesetzt? Dann habe ich irgendwann mal einen Kunden gefunden, denke mir, okay, jetzt brauche ich noch einen Mitarbeiter zu. Finde ich den richtigen? Das ist auf einmal doppelt so viel Geld, was ich ausgebe.
Es hört nie auf.
Irgendwann später habe ich dann plötzlich einen Kredit über 10 Millionen, den ich bei der Bank aufnehme. Das heißt, das wird eigentlich immer größer mit den Ängsten und da komme ich nur ran, indem ich lerne, während der Zeit immer besser mit den Ängsten umzugehen. Also wenn ich heute gründen würde, hätte ich null Angst, ob das klappt mit dem Kunden oder nicht. Aber wenn ich jetzt einen Kredit über 30 Millionen aufnehmen müsste, da würde ich innerlich zucken.
Ich habe mal ein Interview mit einem Unternehmer schon lange her gehört und der sagte so, ich kann jeden verstehen, der es nicht macht.
Klar.
Weil das ist ja auch der schwerere Weg, muss man sagen.
Ja, also es geht sogar noch einen Schritt weiter. Viele sagen, wenn ich vor der Gründung gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich gar nicht gegründet. Also genauso wie ja auch viele sagen, wenn ich vor einem Kind gewusst hätte, was auf mich zukommt, und so weiter. Also ich meine, das ist ganz oft wirklich gut, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt, weil sonst hätten wir uns gar nicht aus dem Haus rausgetraut. Also eine bestimmte Naivität braucht es vielleicht auch.
Das heißt, wir müssen irgendeine Form von Resilienz entwickeln. Das gilt fürs Unternehmersein, das gilt aber auch generell im Arbeitsleben. Mhm. Was hilft denn, resilient zu werden? Es geht ja irgendwie auch mit der eigenen Reflexion los, vielleicht auch mit einem Sparring wie im Sport.
Also das sind, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Das geht los bei so Allerweltsthemen wie Meditation, wo man überall hört. Das sind aber auch Themen wie Sport, weil wenn der Körper gesund ist, ist der Geist zwangsläufig gesünder und widerstandsfähiger. Das sind aber auch so relativ einfache, aber extrem wirkungsvolle Übungen, wie zum Beispiel, mach jeden Tag eine Mutaufgabe. Also wir haben Dinge, vor denen haben wir Angst. Und wenn wir die einfach mal aufschreiben auf so eine Liste, ich könnte mal mit dem über diesen Konflikt sprechen oder dies oder jenes. Also jeder hat so Dinge, vor denen er sich drückt. Die schreibe ich mal alle auf. Mach Hindernisskala 0 bis 10. 0 ist praktisch gar keine Angst. 10 ist die Vollpanik, traue ich mich nie. So, dann habe ich die gerankt und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, frage ich mich erstmal, wie fühle ich mich heute? Wenn ich mich heute richtig gut fühle, picke ich mir eins mit einer 7 oder 8 raus und denke mir, okay, das gehe ich heute ganz bewusst an. Wenn ich mich heute nicht gut fühle, picke ich eins mit einer 1 oder 2 raus, dann habe ich trotzdem was gemacht und komme sozusagen in eine Gewohnheit rein und mache dann jeden Tag meine Mutaufgabe. Und je häufiger ich das mache, desto einfacher fällt es mir irgendwann und dann schaffe ich auch irgendwann mal die 10er-Aufgaben in Angriff zu nehmen. Also das ist ein relativ einfaches Tool und damit komme ich in mehr Resilienz rein.
Also Mut als Muskel.
Mhm, genau.
Gewissermaßen. Dann lass uns noch mal über dein erstes Buch sprechen, deinen großen Klassiker. Was war dir wichtig, als du es geschrieben hast und wie bist du vorgegangen?
Oh, was war mir wichtig? Also ich wollte auf jeden Fall damals, war mein Hauptmotiv wahrscheinlich, Unternehmer vor einer Insolvenz zu bewahren, also was ich 4 Jahre zuvor hatte. Und ich wollte Unternehmern eine andere Perspektive zeigen, wie sie ihr Unternehmen besser führen können, ohne Stress und ohne diese ganzen Konflikte, die die meisten Unternehmer haben. Also ich wollte einfach Unternehmern helfen, das war mein Hauptmotiv. Und dann für mich noch ein ganz persönliches Motiv dabei war, ich hatte ja vorher schon gesagt, ich habe so 100, 150 Bücher im Jahr gelesen. Das heißt, zum Zeitpunkt, als ich dieses Buch geschrieben habe, hatte ich etwa 500 Bücher in 4 Jahren etwa gelesen, so in der Größenordnung.
So. Und die Notizen dazu gemacht, hoffentlich.
Ich hatte mir Notizen dazu gemacht und mein Hirn war komplett wirr irgendwie und alles war quer durcheinander. Und für mich das ganz Persönliche beim Buchschreiben war, ich musste all das sortieren und in eine Reihenfolge bringen, weil sonst hätte es ja keiner verstanden. Und diese Selbstsortierung und Selbstklärung war für mich persönlich eigentlich mit die wichtigste Aufgabe.
Was sind so die Klassiker gewesen, die du auch noch empfehlen kannst, die dir auch gut gefallen haben vorab?
Das waren auf jeden Fall von Michael E. Gerber, Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen. Dann von der Kerstin Friedrich, Das Einmaleins der Strategie, wo es um die engpasskonzentrierte Strategie geht. Und von dem Hans-Georg Häusl, wie hieß das damals, Think Limbic. Da ging es um Erkenntnisse in Neurowissenschaften, Neuromarketing, das also sehr stark um Emotionen geht, gegenüber den Kunden, aber auch im Umgang mit sich selbst und seinen Mitarbeitern.
Und jetzt kommen wir dann gleich mal zu deinem neuen Buch. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Also es geht um Schwarzgurtunternehmer und da sind wir schon wieder in der Kampfsport-Analogie. Ja. Bist du da eigentlich selber auch aktiv in diesem Sport?
Ja, also ich habe in meiner frühen Jugend wollte ich schon Kampfsport machen. Das hat allerdings nicht so gut geklappt, weil ich damals auch gleichzeitig ordentlich Alkohol zu mir genommen habe. Das heißt, meine Reaktionsgeschwindigkeit war nicht die größte. Das hat dann wehgetan. Also ich habe so nach 1-2 Monaten wieder aufgehört. Dann mit 30 habe ich mit dem Alkohol aufgehört und habe mir gedacht, ach, jetzt bist du schon zu alt im Kampfsport. Und mit 50 habe ich mir gedacht, was ist das für ein scheiß Glaubenssatz, und habe angefangen. Und mit 57 habe ich dann den schwarzen Gürtel gemacht. Also ja, ich bin aktiv.
Wow. Und den muss man dann aber auch immer wieder verteidigen, oder wie ist das?
Nee, denn dummerweise kriegt man den. Und also ich kenne auch durchaus so Schwarzgürtelträger, die den im Schrank hängen haben und ungefähr 150 Kilo wiegen, weil die seither nichts mehr gemacht haben. Also nein, man kann den behalten.
Aber genau, wie kommt man dahin, ist ja die Frage. Und wir haben viele Unternehmer, Unternehmerinnen auch in Deutschland, auch viele, die hier zuhören, glaube ich. Wir haben verschiedene Modelle, die verschiedene Optionen verbinden. Also ich mache was nebenbei, ich bin nebenberuflich tätig, ich bin vielleicht vor dem Sprung, mich selbstständig zu machen. Dann haben wir das Thema Solopreneurship, was auch gerade so einen kleinen Hype erfährt. Mhm. Aber all das ist verbunden mit der eigenen Entwicklung hin zu einem schwarzen Gurt, könnte man auch sagen. Denn es ist ja auch erstmal so das Innere. Und dann sind es natürlich die Tools und die Methoden, all das, was ich nach außen bringe, wie du sagst. Wo geht's denn los? Erstmal zu schauen, wo man steht mit einer Standortgürtelanalyse?
Also ich würde behaupten, die meisten Unternehmer, auch die, die ich in meinen Seminaren habe, die schon 10 oder 20 Jahre Unternehmer sind, die sind noch nicht mal beim weißen Gurt. Das ist zwar frustrierend, aber
okay,
das ist die Realität. Weil der weiße Gurt, den bekommt man im Kampfsport, wenn man anfängt zu trainieren. Und wenn ich jetzt mal bei den meisten Unternehmern schaue, wie viel Prozent der Zeit sind die im Wettkampf und wie viel Prozent der Zeit trainieren die, dann ist das Verhältnis, also wenn es gut läuft, 90% Wettkampf, 10% trainieren. Bei den meisten ist es eher 98 oder 100% Wettkampf und 2 oder 0% trainieren. So, also weißer Gurt heißt für mich mindestens mal 10%. Eher 20-30% seiner Zeit zu trainieren. Die wirklich besten Führungskräfte, die trainieren etwa 50% ihrer Zeit. Da bin ich auch lang weg von. Also ich bin bei 30%. Und überhaupt erstmal zu sagen, ich fange an zu trainieren, ist für mich erstmal die zentrale Grundlage. Dann der nächste Gurt bei uns ist dann Richtung Gelbgurt. Und beim Gelbgurt geht es darum, die meisten Unternehmer, die sind in so ganz vielen Alltagszwängen gefangen, heißt viel zu viel Arbeit, viel zu wenig Geld auf dem Konto, Stress mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, Stress mit dem einen oder anderen Kunden, Stress mit dem Finanzamt und so weiter, und an keiner Stelle kann ich mich richtig bewegen, weil wenn ich mich jetzt konzentrieren würde auf nur eine Zielgruppe, dann reicht es mit dem Umsatz nicht, also geht es nicht. Wenn ich den einen Mitarbeiter, mit dem es nicht richtig klappt, wenn ich mich von dem trennen würde, das ist aber auch einer von meinen wichtigsten Arbeitstieren, klappt auch nicht. Also ganz viele
Zwänge. Die Abhängigkeiten. Ne?
Abhängigkeiten. So, und sich aus diesen Abhängigkeiten rauszubewegen, ist der allererste Schritt, weil vorher kann ich keine gute Strategie aufbauen, keine gute Kultur, gar nichts. Und die meisten Unternehmer tatsächlich, die ich kenne, die sind sehr stark in diesen Abhängigkeiten drin. Und das ist dann logischerweise der erste Schritt, nach dem Anfang mit dem Training da rauszukommen.
Also das Paradoxe ist ja, dass Unternehmer Unternehmer eigentlich sind, weil sie die Freiheit dann haben, ja. oder? Deswegen sagen ja viele, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Ja. Und gleichzeitig erlebe ich ja oft Unternehmer und Unternehmerinnen in diesen Abhängigkeiten und damit verbunden so Aussagen wie, es geht ja nicht anders. Mhm. Und das ist ja fast eine Opferrolle wiederum, ne?
Also eigentlich
ist es ja paradox.
Das ist ziemlich absurd. Also ich meine, es gibt schon eine gewisse Freiheit, wenn ich an mein erstes Unternehmen zurückdenke. Ich konnte frei entscheiden, ob ich morgens um 4 anfange und bis abends 8 arbeite oder morgens um 6 und bis abends 10. Das konnte ich relativ frei entscheiden. Das war easy. Ich konnte auch frei entscheiden, zumindest am Anfang, mache ich Internet oder mache ich irgendeine andere Art von Programmierung oder ich hätte auch was völlig anderes machen können, meinetwegen Friseur oder so. Das ist auch eine freie Entscheidung. Aber wenn dann einmal das Unternehmen läuft und man dann in diesen Abhängigkeiten drin ist, als Angestellter, da kannst du sagen, ach, ich ziehe jetzt nach Hamburg und suche mir einen neuen Job. Wenn du ein Unternehmen hast mit 10, 20 Leuten, ziehst du nicht nach Hamburg, weil irgendwer muss ein Unternehmen führen. Also das heißt, das sind ganz viele Abhängigkeiten, die im Laufe der Zeit entstehen und sich da wieder rauszuarbeiten, ist der zentrale Schlüssel, ja.
Genau, und das ist wieder das, was wir ganz am Anfang hatten. Das ist eben alleine schwer. Mhm. Also ich glaube, viele Unternehmer, Unternehmerinnen sind ja auch in Netzwerken. Da gibt es dann so Unternehmerverbände und was nicht alles. Aber trotzdem ist da manchmal das geteilte Leid, aber keiner hat so richtig die Lösung, ne?
Also das ist das eine. Und das zweite ist, ich unterscheide immer zwei Arten von Netzwerken. Das eine sind so Vertriebsnetzwerke, wo die Leute hingehen, um irgendwas zu verkaufen. Und es führt dazu, dass alle sich, die dort hingehen, die trommeln sich so auf die Brust und erzählen sich gegenseitig, ich bin der Beste, Größte, Tollste.
Chaka.
Show letzten Endes. Und es gibt eine zweite Art von Netzwerk und das ist für mich ein Lernnetzwerk. Und beim Lernnetzwerk, da kann ich auch offen sein und sagen, hey, im Augenblick geht's bei mir im Unternehmen drunter und drüber und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich machen soll. Das kann ich ja keinem Kunden erzählen und auch keinem Unternehmer jetzt beim, was weiß ich, Unternehmerverband erzähle ich das normalerweise auch nicht. Also was man braucht, ist so eine Art Lernnetzwerk, wo ich offen sein kann und wo alle anderen auch offen sind. Und idealerweise sicherlich, wenn da noch jemand dabei ist, der die Erfahrung schon gemacht hat, der also selbst Unternehmer ist mit der Erfahrung und da schon durch ist und das Ganze dann strukturieren und steuern kann. Also weil wenn sich jetzt nur Leute zusammensetzen, die alles gleiche Problem haben, da kommt man halt auch nicht richtig weiter.
Das ist eine Selbsthilfegruppe.
Genau, ja.
Was begegnet ihr denn oft? Also was sind so die gängigen Probleme? Wir hatten jetzt schon das Thema Abhängigkeiten.
Also Abhängigkeiten ist ein Thema, die Konsequenzen daraus, dass meistens dann auch Probleme in der Familie da sind, weil wenn ich sag mal jetzt 70, 80 Stunden in der Woche arbeite, das finden dann meist die Lebenspartner und Lebenspartnerinnen nicht sonderlich lustig, die Kinder auch nicht und ich höre durchaus von meinen Kunden dann so Sätze, wo der Sohn zur Mutter gesagt hat, Mama, du lachst ja gar nicht mehr oder ein anderer Sohn hat zur Mutter gesagt, du Mama, hast du eigentlich dein Handy mehr lieb als mich? Das sind so Dinge, die hauen einem also wirklich die Faust voll ins Gesicht und das sind natürlich extrem große Probleme und insbesondere dann, wenn ich als Unternehmer oder Unternehmerin sehe, hey, das ist echt scheiße und ich weiß keinen Weg raus. Das ist das Problem.
Also das kenne ich auch nicht. Ich erlebe da auch eine Entwicklung, glaube ich. Also ältere Unternehmer, Unternehmerinnen erzählen das oft so nach dem Motto, es ging ja auch nicht anders. Mhm. Ich musste das ja aufbauen und heute erlebe ich das schon eher so, dass man versucht, das anders zu regeln und auch ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu haben. Es ist jetzt durch Corona auch mehr möglich geworden, auch mehr im digitalen Bereich, im Homeoffice mal zu arbeiten. Ist es heute schon anders?
Es kommt darauf an, in welchen Größenordnung du denkst. Also in diesem Bereich jetzt Solopreneur und Leute, die jetzt irgendwie digitale Nomaden und so weiter, sicherlich. Weil also wenn ich da allein arbeite, dann sind ja diese Abhängigkeiten auch noch nicht so stark. Aber wenn ich jetzt plötzlich mal 10 Leute habe und letzten Endes für diese 10 Leute auch verantwortlich bin und dann taucht ein Problem im Unternehmen raus, ob ich will oder nicht, die meisten, die rutschen in diese Abhängigkeit dann rein.
Und wie arbeitest du dann mit ihnen? Du bist ja sozusagen auch als, als Coach dann da und wie sieht das aus?
Na, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ich bin ja nicht allein, sondern wir sind etwa 20 Mitarbeiter hier intern und nochmal 25 Unternehmer, die Coaches sind. Und diese 25 Unternehmer waren alle bei mir mal Kunden und waren alle mal in derselben Situation und ich konnte allen helfen. Das heißt, sie sind aus dieser Situation raus und haben heute den Wunsch und das Bedürfnis, das, was sie selbst erfahren haben, weiterzugeben. So, die machen im Wesentlichen das Einzelcoaching. Ich mache Seminare und das Training. Also wir haben dann einzelne Seminare, das sind so 3-Tages-Seminare. Damit steigen die meisten ein. Es gibt aber auch, wenn man richtig lernen will, Unternehmer zu sein, gibt es ein 2-jähriges Training, um hinterher eben dann Schwarzgurt-Unternehmer zu sein im Idealfall.
Was treibt dich bei all dem an?
Also im Großen die Idee, dass man dadurch, dass man andere, lebenswertere Unternehmen schafft, diese Gesellschaft verändern kann. Im Kleinen, und das ist viel wichtiger, diese Momente in meinen Seminaren, wenn ich mit den Menschen spreche und dieser eine Punkt, wo ich merke, okay, jetzt ist was angekommen, jetzt verändert sich was, das sieht man genau in den Augen, wie da plötzlich so ein Leuchten entsteht und das ist geil. Und dann hinterher zu sehen, wie sich die Dinge verändern. Also ich habe einen Kunden, den ich immer mal wieder erwähnen in diesem Zusammenhang. Der war im Mai 2008 das erste Mal bei mir im Seminar. Damals war sein Unternehmen kurz vor der Insolvenz und er war kurz vor der Depression, würde ich sagen. Das war im Mai 2008. Mit meiner Unterstützung hat er dann das Jahr 2008 als das erfolgreichste Jahr seiner Unternehmensgeschichte abgeschlossen, also einen kompletten Turnaround gemacht. Und 2014 ist er bester Arbeitgeber Deutschlands geworden und hat eine Kultur in seinem Unternehmen aufgebaut, die ist einfach umwerfend. Und damit ist er selbst wiederum Leuchtturmunternehmer geworden, weil viele andere Unternehmer zu ihm gekommen sind und geguckt haben, hey, wie kann man das denn machen? Und genau sowas zu bewirken, das ist das, was mich antreibt.
Was sind so die Punkte, wo du auch sagst, also hier kann ich nicht helfen, hier weiß ich auch nicht weiter. Also du bist ja auch nicht allwissend, auch mit all der Erfahrung, die du schon hast. Aber gibt es dann auch immer wieder Situationen, wo du sagst, also ich weiß es auch nicht.
Also es gibt zwei unterschiedliche Situationen, würde ich sagen, wo ich nicht mehr wirklich helfen kann. Das sind Leute, die sich bei uns melden und sagen, ich stehe kurz vor der Insolvenz. Wenn man dann genau hinguckt, stellt man meist fest, sie stehen kurz nach der Insolvenz. Sie wissen es nur noch nicht. Sie haben sich halt nur nicht getraut, überhaupt jemand zu fragen. Und dann, nachdem sie jetzt das erste Mal gehört haben, dann sind sie ziemlich schockiert. Also wenn es so ganz kurz vor knapp ist, ist es meistens kurz nach knapp, da kann man nicht mehr helfen. Das ist so ein Problem. Und das zweite Problem, wenn die Rahmenbedingungen außen einfach ätzend sind. Also beispielsweise, ich habe ein Einzelhandelsgeschäft in einer sterbenden Innenstadt. Was kann ich tun? Ist die Antwort, verkauf deinen Laden, wenn du noch irgendeinen findest, der ihn haben will. Weil ich meine, wenn außen die Rahmenbedingungen Innenstadt stirbt, wegbrechen, was willst du da noch tun? Wenn nebendran die ganzen Läden zugenagelt sind, da kommt dann halt auch keiner mehr hin. Ist halt außerhalb von einem Einflussbereich. Und an der Stelle versuch so schnell wie möglich dich zu trennen und nicht deine Lebenszeit zu verschwenden, indem du noch 5 Jahre kämpfst. Weil nach den 5 Jahren bist du zusätzlich nicht nur pleite, sondern auch noch im Burnout. Und das bringt dir erst recht nichts.
Was hast du dir noch vorgenommen? Hast du noch ein paar Bücher im Kopf, die du runterschreiben möchtest? Ich meine, du hast ja schon massives Wissen in die Bücher gebracht. Oder geht's auch noch mal in eine andere Richtung?
Also Bücher hatte ich jetzt tatsächlich nicht vor, noch mal eins zu schreiben. Da habe ich mit den 4 jetzt genug. Wahrscheinlich könnte ich, also ich habe mir immer zwischen meinen Büchern auch ordentlich Zeit gelassen. Ich könnte wahrscheinlich im Jahr 2030 wieder eins schreiben, weil ich genügend neue Erfahrungen gemacht habe. Nur bis dahin, glaube ich, ist die künstliche Intelligenz so weit, dass es nicht sinnvoll ist, noch ein Buch zu schreiben. Deswegen habe ich das erstmal beiseite geschoben. Ich glaube, das, was ich wirklich gut kann, ist in den Seminaren und in den Trainings den Leuten zu helfen, in ihrer Firma wirklich was zu verändern. Also wir messen das bei uns ja auch und fragen nach den Seminaren so ein halbes Jahr später, was hat sich real verändert? Und etwa 90% der Leute, die zum Seminar kommen, sagen nach einem halben Jahr, das Problem, mit dem sie ins Seminar kamen, ist gelöst, das ist beseitigt. Und diese Nachhaltigkeit, die erlebe ich sonst nirgends im Markt. Und das ist genau das, was uns letzten Endes ausmacht. Und mein Ziel tatsächlich ist, viele, viele Unternehmer zu Schwarzgurt-Unternehmern zu machen. Und jetzt muss ich noch ein Stichwort reinschmeißen, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ein Schwarzgurt-Unternehmer ist für mich ein Unternehmer, der es schafft, ein Unternehmen aufzubauen, in dem Teamflow herrscht. Und Teamflow ist für mich so ein Zustand, wie die deutsche Nationalmannschaft 2014 beim Spiel gegen Brasilien 7-1.
Oh, ja.
Können sich viele noch erinnern. Die Einzelspieler waren wahrscheinlich schlechter als die Brasilianer, aber als Team waren die einfach unschlagbar. Und das heißt, die haben Spitzenleistung gebracht, aber zugleich bei Spitzenfreude und Spitzenspaß, und die Fans waren mega begeistert. Und solche Unternehmen zu schaffen, wo die Leute, die dort arbeiten, die gleiche Begeisterung haben, auf eine gleiche Art zusammenwirken, eine mega Leistung bringen und die Kunden sich so verhalten wie die Fans damals bei der Weltmeisterschaft, das hinzukriegen und zu schaffen, dann, also ich meine, ich habe schon viele von denen geschaffen, aber davon noch mehr zu schaffen, fände ich geil.
Da wird ja Jürgen Klopp auch oft als Beispiel herangezogen, genau. Der das ja auch offensichtlich schon mehrfach geschafft hat. Und die Begeisterung stellt sich ja ein, wenn man erfolgreich ist, und gleichzeitig ist sie Grundlage für Erfolg. Ne?
Mhm. Absolut, ja.
Nur ist es eben schwer, dahin zu kommen, weil die Menschen in unterschiedlichen Situationen stecken, unterschiedlichen Lebensphasen. Also wenn ich allein bei mir zurückschaue in meinen 20ern, da habe ich dann auch nicht auf die Uhr geschaut, sondern halt gearbeitet. Und dann jetzt mit 3 Kindern muss man das alles anders organisieren. Ja. Und darauf eben als Coach oder Trainer oder Führungskraft zu achten, ist ein Job vor allen Dingen, der auch nicht mehr so beliebt ist, habe ich manchmal den Eindruck. Ne? Es gibt ja auch Umfragen, die zeigen, es wollen gar nicht mehr alle Führungskraft werden, weil eben auch dieser Job, ein gutes Team zu formen, sich auf Einzelne einzustellen, der fordert auch viel. Ne?
Also ja, die Umfragen gibt es, und ich glaube, das stimmt auch, dass nicht so viele Leute Führungskraft werden wollen. Das hängt aber meines Erachtens nach eher mit dem zusammen, was viele Menschen die Führungskraft werden könnten, also junge Menschen beobachten. Da sehen sie in irgendwelchen Konzernen, dass Führungskräfte den Job haben, die Leute mal vor die Tür zu setzen. Sie sehen irgendwelche Hierarchien, wo die Leute, die geführt werden, alles andere als Freude haben. Also die Führungskräfte sind nicht wirklich Vorbilder, und das würde ich zumindest im Konzern auch den Führungskräften oft gar nicht selbst vorwerfen, weil die Strukturen geben ja oftmals gar nicht anderes her. Aber in Kleinunternehmen, da hast du einen Gestaltungsspielraum an der Stelle als Unternehmer. Und das zu schaffen ist in Kleinunternehmen, ich glaube, klar, man braucht einige Zeit, bis man da hinkommt, aber dann macht es auch richtig Spaß, Führungskraft zu werden. Und ja, wir haben bei jetzt hier 20 Leuten intern, haben wir außer mir insgesamt 4 Führungskräfte. Das ist relativ viel. Hat mit dem Grund, weil ich will auch noch wachsen. Und je früher die qualifiziert sind, desto einfacher kann ich wachsen und habe dann nicht einen Engpass nachher an guten Führungskräften. Aber alle 4, die haben mega Lust drauf, Führungskraft zu sein. Und die sind alle zwischen 30 und 35, alles Frauen. Und die haben da einfach Bock zu, weil sie sehen, es geht auch anders. Und ich glaube, auch da spielt eben das Vorbild wieder eine entscheidende Rolle.
Lass uns noch mal zu diesem New Work-Thema kommen. Mhm. Das ist ja hier auch so ein Einstiegsthema. Und da erlebe ich gerade eine spannende Diskussion. Würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Und zwar ging es ja in den letzten Jahren, in denen wir viel über New Work gesprochen haben, auch um die Frage, wie gestalten wir den Arbeitsplatz, so dass die Menschen gut und gerne zusammenarbeiten, dass es ihnen auch mehr als Mensch entspricht, dass sie Mensch sein können in der Arbeit. So, und jetzt sind wir aber gleichzeitig auch in dieser Krisenzeit, Polykrisen, und brauchen Leistung. So, und jetzt sehen wir auch, dass aufs Gas gedrückt wird, ja, Amazon ordert alle zurück ins Büro 5 Tage. Leute, strengt euch an, wir schaffen sonst im internationalen Vergleich auch nicht mitzuhalten und so weiter. Also wie schafft man es als Unternehmer, Unternehmerin, einerseits auch sich auf die Menschen einzustellen, mit ihren Wünschen, mit dem, was sie brauchen auch einfach, und andererseits aber auch so eine Performance hinzubekommen, was ja jetzt auch kein Widerspruch sein muss, aber trotzdem ein Spannungsfeld.
Ich glaube, das beginnt letzten Endes alles bei den Führungskräften. Wenn ich mal, ich nehme jetzt mal einen normalen Unternehmer, der typischerweise irgendwie am Anfang des Monats gerade noch weiß, wie er am Ende des Monats seine Gehälter bezahlt, aber das war's dann auch, der steht ja unter einem permanenten Stress. So, wenn er jetzt nicht gelernt hat, mit dem Stress umzugehen, dann gibt er diesen Stress, ob bewusst oder unbewusst, weiter an seine Mitarbeiter und geht zu ihnen, jetzt drückt mal aufs Gas, aber das ist ja nicht, weil er einen bösen Willen hat, sondern weil er selbst nicht weiß, wie er mit seinem Stress umgehen kann. So, wenn ich jetzt eine andere Kultur in meinem Unternehmen haben will, dann muss ich immer erstmal bei mir, bei der Führungskraft, beim Unternehmer, bei der Kultur beginnen, die anders zu gestalten, anders zu lernen, mit dem Stress und mit diesem Druck umzugehen. Das ist für mich der Schlüssel schlechthin. So, wenn ich das gelernt habe, dann der nächste Schritt ist für mich zu lernen, eine wirkliche Wertschätzung gegenüber meinen Mitarbeitern zu entwickeln. Also wirklich von innen raus. Bei den meisten Unternehmern ist es ja so, auch weil sie unter dem Stress stehen, dass sie denken, der hier, der macht da dauernd alles falsch. Das ist aber ja gar nicht die Wahrheit. Also der macht vielleicht 90% richtig und 10% falsch, aber dann fokussiere ich mich als Führungskraft auf die 10%, weil mich die wahnsinnig machen. Aber der macht ja nicht dauernd alles falsch. So, an dieser Stelle jetzt erstmal würdigend reinzugehen und zu sehen, hey, der macht 90% richtig und es ist unglaublich wertvoll für mein Unternehmen, dass er 90% richtig macht. Und dann gleichzeitig auch zu verstehen, ich meine, wenn ich selbst gegründet habe, habe ich dann von Anfang an alles richtig gemacht? Antwort, nein, ich habe jede Menge Mist gemacht am Anfang. Nur es war halt mein Mist und dann habe ich halt irgendwie drüber gesehen. Beim Mitarbeiter sehe ich plötzlich nicht mehr drüber, auch komisch. Das heißt, zu lernen, Fehler auch, also zumindest dann, wenn sie einmalig, zweimalig sind und der Mitarbeiter auch lernt, zu akzeptieren und als Teil des Spiels mit anzusehen. Und das sind alles Dinge, die in meinem Kopf passieren. Und wenn ich das nicht richtig hinkriege, dann kann ich auch hinterher dem Mitarbeiter kein Umfeld schaffen, in dem er sich wohlfühlt, weil ich ja schon durch meine Haltung dafür sorge, dass er sich gar nicht wohlfühlen kann. Also es beginnt bei mir.
Und dann ist die Frage, also wie offen sind Unternehmer, Unternehmerinnen für Veränderung, ne, und für Reflexion?
Meine Erfahrung ist sehr offen, weil wenn sie wirklich ehrlich zu sich sind, wollen die meisten ja gar nicht so sein. Die wollen nicht dauernd hinter dem Mitarbeiter herkehren. Sie wissen nur nicht, wie es anders geht.
Ja.
Und sie wissen nicht, wie sie anders mit ihrem Stress umgehen können.
Ich hatte auch mal einen Choleriker als Chef. Mhm. Der war auch Unternehmer und der Gründer. Und das war sehr schwer für uns und es war aber in ihm drin. Also ich weiß nicht, ob man das durch Reflexion überhaupt wegbekommt. Das ist ja auch also ich bin da kein Psychologe, aber es sind Dinge, die tief in den Menschen drin sind. Das ist eine Prägung, das sind natürlich Glaubenssätze. Also man muss da schon viel Zeit mitbringen, ne, damit sich da überhaupt was ändert.
Also man muss Zeit investieren, das stimmt. Deswegen habe ich auch gesagt, vor 10% aufwärts pro Woche sollte man schon mitbringen, eher 20%. Ja. Dann lässt sich aber auch sowas durchaus ändern. Weil ich glaube, viele Menschen sind ja nicht von sich aus Choleriker, sondern ganz oft steckt da eine Hilflosigkeit dahinter, weil sie nicht wissen, wie kann es anders gehen. Also jetzt, wenn man sich anguckt, gut, ich glaube, den kann man nicht mehr ändern, aber so jemand wie den Trump, Narzisst vom Feinsten, wenn man mal tief reinguckt, da ist eine ganz, ganz große Angst dahinter, wahrscheinlich als Kind dauernd von dem Vater verletzt worden zu sein oder irgendwas in diese Richtung, was er dann nach außen irgendwie durch diesen scheinbare Dominanz auslebt und alle anderen haben drunter zu leiden. So, ich glaube, dass man ihn mit seinen 78 nicht verändern kann. Also das geht in jüngeren Jahren einfacher. Aber prinzipiell ist nahezu alles veränderbar.
Genau, wir sind Optimisten. Das passt auch sehr gut zum Podcast. Lass uns nochmal in die Zukunft schauen. Du hast schon die KI angesprochen. Wie kann die KI uns helfen, Unternehmen besser zu bauen und zu steuern?
Ich glaube in ganz vielen Bereichen. Also ich glaube auch nicht, dass das eine Aufgabe ist, die ich als Unternehmer allein entscheiden kann. Also ich habe letztes Jahr relativ schnell, nachdem ChatGPT rausgekommen ist, habe ich bei uns einen Teamtag gemacht mit meinem Team und das Team hat es noch nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher war es gut, dass ich es reingeschmissen habe. Aber am Ende vom Teamtag kam raus, jeder muss sich in seinem Arbeitsplatz und in seinem Bereich mit auseinandersetzen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben entschieden, jeder sollte 5-10% seiner Arbeitszeit darin investieren, sich mit KI auseinanderzusetzen und zu schauen, wie sein Arbeitsplatz mit KI besser praktisch betrieben werden kann. Und da gibt's natürlich dann die Angst, oh Scheiße, wenn ich mich dann überflüssig mache mit der KI, was passiert denn dann? Und diese Angst musste ich meinem Team vornehmen, indem ich ein klares Commitment eingegangen bin und gesagt habe, okay, jeder Arbeitsplatz, der hier durch KI wegrationalisiert wird, der Mitarbeiter wird nicht wegrationalisiert. Das heißt, es gibt eine Beschäftigungsgarantie an dieser Stelle. Also niemand wird wegen KI betriebsbedingt gekündigt. Und ab dem Moment war natürlich eine unglaubliche Lust und eine Energie da und eine Freude, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wir haben dann noch ein paar Austauschformate innen drin geschaffen, sodass dann die Leute angefangen haben, sich gegenseitig Tipps zu geben. Aber genau so kann es laufen, wenn es alles über mich als Unternehmer oder den Führungskreis laufen würde, das wäre ein Flaschenhals vom Feinsten. Das ist viel zu schnell, das kann gar nicht mehr zentral vorgegeben werden.
Aber das mal zu sagen, ist ja schon mal ein guter Schritt, habe ich auch noch nicht wirklich erlebt. Mhm. Niemand muss hier gehen wegen KI. Also, dass man vielleicht weniger einstellt in Zukunft, so wie das bei dem Fintech-Unternehmen Klarna ja erzählt und gesagt wurde, das finde ich ja völlig legitim, aber das auch mal ernst zu nehmen, diese Ängste der Menschen. Und ja, wir haben ja schon vor 10 Jahren gesprochen, dass die Digitalisierung uns die ganzen Arbeitsplätze killt. Jetzt ist es halt die KI, wer weiß, was es morgen ist. Mhm. Aber ne, die Ängste ernst zu nehmen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Stefan, abschließend, was würdest du noch mit uns teilen? Ich glaube, hier hören viele zu, die auch überlegen, ob sie in die Richtung gehen. Vielleicht fragen sich manche, ob sie sich das selbst zutrauen. Du hast zwar gesagt, man kann das lernen, aber vielleicht ist es auch nicht für jeden was. Was gibst du denen mit, die sich fragen, ob sie diesen Weg einschlagen sollten?
Ist es für jeden was? Ich glaube, dieser Weg ist auf jeden Fall ein Weg, wo man sich sehr stark und sehr häufig selbst reflektieren muss. Also wer bereit ist, sich zu hinterfragen, sich zu optimieren, auch mal einzugestehen, dass er Fehler gemacht hat, besser zu werden. Also wer diese Grundhaltung mitbringt und auch den Mut, immer mal wieder Neues auszuprobieren, was man vorher noch gar nicht gemacht hat, der kann auch Unternehmer werden. Also das sind für mich so die zwei Hauptthemen. Und um das dann möglichst einfach zu machen, such dir ein Umfeld und in dem Umfeld nach Möglichkeit Leute drin zu haben, die ein Stück weiter sind als man selbst und einem den Weg der Abkürzung zeigen können.
Und man sollte vielleicht auch bestenfalls für sein Thema brennen, ne? Also eine Absolut. Leidenschaft haben.
Ja, klar. Ja.
Weil das beschreibst du ja auch in deinem Buch, ne? Manchmal ergeben sich so Situationen, ich erb was oder ich kann irgendwas übernehmen als Nachfolger und dann bin ich da irgendwie drin und bin wieder in diesen Abhängigkeiten. Ne?
Ja.
Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du so großzügig dein Wissen mit uns heute geteilt hast. Schaut euch das unbedingt mal an. Wir tun das natürlich alles in die Shownotes. Dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und bleib gesund.
Danke, hat mir auch mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich eine Menge rüberbringen konnte und ihr einen Eindruck so vom Innenleben eines Unternehmers bekommen hat. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke.
Danke dir auch. Bis bald. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zum LinkedIn-Profil von Stefan, zur Website seiner Firma und zu seinem Buch in den Shownotes. Außerdem findet ihr natürlich auch meine Website dort, gabrielrath.com. Schaut gerne mal vorbei und schaut euch an, wo ich demnächst bin. Am 7. November bin ich zum Beispiel in Hamburg bei der New Work SE im Headquarter. Dort findet ein wunderbarer Tag des Bundesverbands New Work statt und es wird einen Live-Podcast geben vom New Work Chat mit einem Überraschungsgast. Ihr könnt euch jetzt noch eure Karten holen für einen pickepackevollen Tag des Bundesverbandes New Work mit vielen spannenden Workshops und Keynotes. Also seid dabei am 7. in Hamburg und dann kann ich natürlich auch gerne mal zu euch kommen. Ihr könnt mich buchen als Keynote-Speaker oder auch Moderator für eure Veranstaltung. Ob das jetzt ein Workshop ist bei euch in der Firma oder ob das eine Konferenz ist, alles ist möglich. Ihr könnt auch gerne hier an Bord kommen als Werbepartnerin und Sponsorin, wenn ihr mögt. Ich decke damit die Kosten, denn ich investiere natürlich in Technik, in Reisen, um diesen Podcast machen zu können. Und ihr könnt mir gerne helfen und damit an Bord kommen. Und ich erzähle natürlich der Welt im Gegenzug sehr gerne, was ihr so treibt. Wenn ihr euch also auch mit der Vision verbinden könnt, die Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten, dann nehmt gerne Kontakt auf, kommt an Bord. Wenn euch der Podcast gefällt, und wir haben jetzt ungefähr schon 6 Jahre geschafft, es wird natürlich auch nochmal eine offizielle Geburtstagsfolge geben, aber wir haben jetzt tatsächlich schon 6 Jahre, dann ja, lasst es mich doch wissen. Schreibt mir mal eine Nachricht, wo hört ihr den Podcast? Wie hört ihr den im Ganzen oder in mehreren Rationen? Das interessiert mich tatsächlich, denn ich mache diesen Podcast ja nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen für euch. Also freue ich mich, von euch zu hören. Freue mich auch über Bewertungen. Geht in eure Podcast-App, am besten jetzt nach dem Hören, und bewertet den Podcast mit 5 Sternen. Schreibt gerne eine kleine Rezension dazu. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Bewertung und den Support. Lasst euch gut gehen und wir hören uns dann am Freitag wieder mit der nächsten Folge des New Work Chat Podcasts. Bleibt gesund und bleibt connected.